Bei uns häufen sich die Feste, wir haben gerade eben die Konfirmation gefeiert und dann ist es bei uns schon ein Brauch, dass wir an diesem Tag, mein Muttertag ist bei uns jeder Tag, sagen wir Männer, aber wir wollen doch heute auch dankbar des Dienstes der Mütter gedenken und darum freuen wir uns, dass am Ende unseres Gottesdienstes die Kinder von drüben kommen, vom Kindergottesdienst und den Schluss mit uns zusammen erleben. Wir freuen uns nicht bloß auf diesen Schluss, sondern auch auf das, was uns unser Herr heute zu sagen hat. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Wir haben das Himmelfahrtsfest gefeiert und wollen heute noch eins von den schönen Himmelfahrtsliedern singen. 424, Vers 1 bis 3. Lieber Herr, in dieser Welt erschreckt uns so viel. Und gerade in diesen Tagen sind viele Menschen voll Sorge. Und da blicken wir auf deinen Königsthron. Dass du dein Heil ausführst, auch wenn die Welt zittert. Und dass wir fröhlich und unbesorgt bleiben können, weil du uns schützt. Das macht uns so fröhlich. Und wir wollen uns nicht grämen, sondern dir vertrauen. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Lass uns teilhaben an deinen großen, stärkenden Gaben, die du heute schon gibst, so dass wir mit dir leben können. Wir wollen dir auch danken für alles, was uns durch Mütter selbst im eigenen Leben widerfahren ist. Und bitten dich, dass dein Wort uns weist, auch was diese Aufgabe bedeutet und was sie groß macht in unserer Zeit heute. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Amen. Ich habe für diesen Gottesdienst einen kurzen Abschnitt ausgesucht aus dem 2. Königsbuch, Kapitel 22, Vers 1 und 2. 2. Könige 22, Vers 1 und 2. Königbücher im Alten Testament vor den Propheten und vor den Chronikbüchern. Bisschen schwierig zu finden. Helfen Sie einander nach rechts und links. Welche Seite ist es in den ausgelegten Bibeln? 301. 381, danke. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Wenn das unsere Politiker noch mal rauskriegen, wie weit man das Alter der Jugend noch runtersetzen kann beim Wahlrecht, das wird interessant. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Über die will ich heute predigen. Nicht über den Josia, das wäre auch wert, sondern über die Jedida. Und er tat, der Josia nämlich, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Manfred Hausmann hat ein wunderbares Büchlein geschrieben, Kleine Begegnungen mit großen Leuten. Und dort berichtet er, wie das den Schauspielern so wichtig sei, nach ihren Auftritten Beifall zu bekommen. Darum sitzen sie auch noch lange beieinander irgendwo in einer Kneipe und wollen das noch hören, was sie gut gemacht haben. Und da war er auch einmal in Münster zusammengesessen mit Schauspielern und nacheinander setzte sich einer nach dem anderen neben ihn und wollte wissen, was gut und was schlecht war und wie die Rolle gewirkt hat. Und ganz zum Schluss setzt sich neben ihn ein junger Mann und sagt dann, er sei so glücklich, dass er endlich die Gelegenheit hätte, von berufener Seite zu hören, das Urteil, wie er seine Rolle gespielt hat. Und der Manfred Hausmann sitzt da und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was hat denn der gespielt? Und er geht nochmal das ganze Stück durch und fällt ihm nicht ein. Und der Mann daneben ihm, der fährt fort und sagt, das sei ganz wichtig, sein Urteil. Sei nämlich ein Streit zwischen ihm und dem Spielleiter, wie er seine Rolle machen müsse. Und je mehr der junge Mann so erzählt, fällt es Manfred Hausmann ein, richtig im zweiten Bild. Da war ja im Textbuch gestanden, nächtliche Hafenstraße, da heißt, ein Herr, Klammer, geht vorüber. Und da hat einer die Rolle gespielt, ein junger Mann auf der Bühne war vorübergeschlendert, stehen geblieben, sich in den Laternenpfahl gelehnt, die Taschenuhr rausgezogen und dann fortgelaufen. Eigentlich muss man lachen, dass einer seine kleine, unbedeutende Nebenrolle so wichtig nimmt. Aber Manfred Hausmann hat gesagt, dass ihm das so Eindruck gemacht hat, wie da ein Mensch ganz für seine kleine Rolle lebt. Nur das wissen will, habe ich meine Rolle richtig gespielt. Das sei das Geheimnis der Kunst, ja des ganzen Lebens. Wo andere lächeln, was andere für gering ansehen, ganz zu füllen mit allen seinen Gaben und sich ganz einzubringen. Das ist die Aufgabe unserer Mütter. In einer Zeit, in der man kaum mehr ein Buch findet auf dem Buchmarkt. wo das Amt der Mutter groß gemacht wird. In unseren Tagen ernsthaft Menschen erwägen, ob sie nicht wegen dieser Bagatellstrahlung ihren Mutterleib lieber zu einer Höhle machen, wo ihr eigenes Kind getötet wird. Die Frage, ob wir Christen noch etwas weiter sagen können vom Amt der Mutter, von dem, das einen Menschen ganz füllt und in dem er etwas wirken kann. Ich habe deshalb 3 Punkte hier herausgegriffen bei dieser Jedida. Uns sind enge Grenzen gezogen. Das ist ja ein Thema, das natürlich heute nicht bloß die Mütter angeht, nur kann man es an denen ganz exemplarisch und aktuell zeigen. Es geht Junge und Alte an, Männer und Frauen. Uns sind enge Grenzen gezogen. Wahrscheinlich sind das viele unter uns, die im Leben die Wunde nie verschmerzt haben, dass ihnen enge Grenzen gezogen sind. Sie hatten einmal den Gedanken, den Plan, vielleicht eine Bildungsstufe zu erreichen, vielleicht einen Berufsweg einzuschlagen. Es wurde ihnen verwehrt. Oft reicht das weit zurück und manche sagen mit Bitterkeit, mein Vater, meine Mutter, die haben mir das ausgeredet. Darum habe ich in meinem Leben immer so zu leiden. Es ist kennzeichnend für alle Menschen heute, dass sie von diesen nicht erfüllten Träumen reden können. Ich hätte ja so gerne und es war nicht möglich bei mir. Dass sie da etwas davon erzählen könnten. Und das gibt es häufig. Wer von euch kommt denn mit seinen Gaben richtig zur Bewertung? Ist nicht so, dass er bei den Mitarbeitern verkannt ist, unterdrückt, belächelt, so wie es die Kinder schon in der Schule erleben. In dem Konkurrenzkampf des Lebens kommt keiner richtig zur Entfaltung. Im Gegenteil, man stutzt einem die Flügel und man duckt ihn und deckt ihn mit Kritik ein, dass er sich gar nicht entwickeln kann mit dem, was er eigentlich an Gaben in sich hat. Es wäre so schön, wenn jeder Mensch zum Zug kommen könnte, sich entfalten könnte. Aber es ist wie im Urwald, wo jede Pflanze nach dem Licht strebt und die anderen einfach zudeckt. Und die können gar nicht mehr wachsen. Die ersticken da mittendrin. Und darum ist unser tagtägliches Leben so schwierig. Unlust, Ärger, Missmut, Neid macht sich breit. Und die Mütter sind heute wahrscheinlich am meisten davon geplagt. Irgendwann muss einem ja die Decke auf den Kopf fallen, dass man sagt, ist das deine Aufgabe, dass du den Haushalt machst, dass du den Dreck wegspülst? Die Kinder danken es dir am Ende sowieso nicht. Hätte ich nicht eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft heute ausfüllen können, hätte es meinem Leben nicht mehr Wert gegeben, wenn ich auch einen Verdienst nach Hause gebracht hätte. Das sind ja Fragen, die Menschen wirklich umtreiben und beschäftigen. Und sind enge Grenzen gezogen, besonders Müttern. Bloß der Jedida waren keine engen Grenzen gezogen. Die war ja Königsfrau. Und da kann man in die Weite wirken. Stellen Sie mal vor, wenn man an den Schalthebeln der Macht sitzt. Da war ja mal eine Königin in Israel, die Isabel. Die hat vorgemacht, was man mit Stempeln alles machen kann. Man muss bloß im richtigen Moment zum Schreibtisch gehen und dann das richtig abstempeln. Dann kann man eine Fülle unheimlicher Dinge in Gang setzen. Die Jedida ist ja eine Frau, die kann über ihren Mann eine Menge tun und bestimmen in der Welt. Heute ist das doch der große Wunsch. Wir wollen politisch in die Weite wirken. Wir wollen die Welt verändern. Die Jedida hat das doch machen können. Sie hat Einfluss nehmen können auf die Welt. Sie war im öffentlichen Leben, selbst die meisten Pfarrer meinen, sie müssten heute auch noch von der Kanzel politisieren, das muss also ein attraktiver Posten sein, wo die doch stand. Und doch muss ich sagen, der Jedida waren ganz enge Grenzen gezogen. Ihr Schwiegervater war ein gottloser König, der Manasse. Und das ist schwer, denn sie kann sich gar nicht entfalten. Sie war eine überzeugte, gläubige Frau. Woher ich das weiß? Einfach deshalb, weil sie ihr Kind, den Josia, so erzogen hat. Von ihrem Mann konnte sie das Kind nicht gehabt haben. Der war nämlich so gottlos wie sein Vater. Da herrscht in Jerusalem ein gräulicher Brauch. Da werden Altäre aufgerichtet, den Himmelsgötzen im Tempel. Da wird sogar der eigene Sohn als Menschenopfer dargebracht. Stellen Sie mal vor, welche brutalen Sitten dort sind. Der König hört mehr als auf den Rat seiner Freunde, hört er auf Vogelgeschrei und Zauberdeuter. Dem Aberglauben war er verfallen. Und da merken wir plötzlich, diese gläubige Frau, die kann gar nicht wirken. Das meint man immer, man könne sich entfalten, aber das ist die Tücke dieser Welt. Dass irgendwelche Hindernisse da sind. Wir schieben das ja auch immer drauf und sagen, die Verhältnisse machen es unmöglich, dass ich meinen Glauben leben kann. Es herrschten gräuliche Zustände in Jerusalem, als die Geisterbeschwörer aus- und eingingen und okkulte Bräuche in dem Königspalast herrschten. Doch beeindruckt mich's, wie die Jedi da ihren Weg vor Gott ging. Liebe Frauen, ich möchte Sie bitten, suchen Sie die Erfüllung Ihres Lebens nur vor Gott. Wenn Sie irgendwelche Träume haben, werden Sie frustriert und enttäuscht. Wenn Sie irgendwas haben, was Ihnen eine Modezeitschrift eingeblasen hat ins Ohr, werden Sie enttäuscht. Sie müssen vor Gott fragen, Herr, was ist der Plan für mein Leben? Wir leben in schwierigen Umständen, in einer Welt, wo wir uns nicht entfalten können. Aber wenn Gott mich an diesen Platz hinstellt, dann will ich fröhlich an dem Platz aushalten. Ich habe mir den Platz nicht gewählt. Ich will ihn nehmen, weil Gott mich dazu bestimmt hat. Das fängt schon mit der Ehe an. Die Jedi da muss mit dem Amon leben. Mit 22 Jahren wurde er König und geht einfach weiter in den gräulichen Gewohnheiten des damaligen Königshauses in Jerusalem. Was ist das für eine Frau, wenn sie solch einen Mann lieben und ehren soll, den sie doch im Grunde nur verachten kann? Wenn sie mit dem zusammenleben muss, wenn sie von dem Mann sogar ein Kind hat. Ehenöte sind größer und wir wollen es den jungen Leuten ruhig sagen, prüft euch, bevor ihr euch bindet. Es muss auch menschlich zusammenpassen, nicht bloß geistlich. Die Jedi da lebt mit diesem Amon zusammen, und das müssen Sie im Kapitel vorher dann einmal für sich noch nachlesen, wie das turbulent war. Das Volk stöhnt unter dieser ausbeuterischen Politik des Königs. Und es gibt eine Revolution. Es kommt dazu, die Landstände, die schon damals in Israel organisiert waren, die erheben sich. Es gibt eine Palastrevolution, der König wird ermordet. Es war doch für die Frau alles schwer, was da abläuft. Und die Jedi da, wir wissen gar nicht, was sie in diesen Abläufen irgendwo gewirkt hat. Ich muss immer lachen, wenn Leute zu mir sagen, heute kommen viele junge Leute, was ist ihre politische Auswirkung? Da sage ich, ja, vielleicht in euren Augen überhaupt nichts. Ich bin vielleicht der größte Versager und die schlimmste Niete, die ihr finden könnt. Ich habe noch nie in meinem Leben demonstriert, noch nie ein Plakat gemalt, noch nie eine rote Fahne geschwungen. Die Jedi da auch nicht. Steht nichts da, dass sie dort den ganzen Königshof umgekrempelt hat. Heute wird ja immer wieder bei jungen Leuten diskutiert, warum habt ihr nicht damals im Dritten Reich alles umgedreht? Die wissen gar nicht, dass man oft gar nicht kann, selbst wenn man will. Dass die Macht uns nicht gegeben ist. Ich würde so gern den Krieg in Afghanistan beenden. Ich kann es nicht, es liegt nicht in meiner Hand. Ich würde so gern machen, dass es in unserem Land keine Lüge mehr gibt und kein Unrecht. Ich kann es nicht machen. Und wenn ich noch so viel Zettel an meine Hauswand hänge. Die Jedi da hat nicht viel vermocht in ihrem politischen Auftrag. Aber sie hat ihr Amt als Mutter ernst genommen. Und da ist etwas auf diesen jungen Josia übergegangen. Dieser Josia wurde ja nachher, obwohl er mit so jungen Jahren ins Königsamt trat, wahrscheinlich von einem Vormundschaftsrat betreut, ein Reformer Israels. Und er hat den Gottesdienst wiederhergestellt. Er hat das Recht Gottes wieder aufgerichtet. Und mit dem Recht Gottes war die soziale Fürsorge für die Armen und Entrechteten verbunden. Das ist so wichtig. Wir müssen wieder entdecken unseren kleinen Platz, unsere kleine Rolle. Und das passiert in unseren Tagen, dass man redet über große Aufträge. Und ich sage das jetzt auch, wenn einer denkt von Ihnen und sagt, ach, der will gar nicht das Große. Ich freue mich, wenn Sie morgen Bundeskanzler sind. Freue mich. Wenn Sie das Zeug dazu haben. Aber es wird nicht jeder von uns Bundeskanzler. Und nicht jeder UNO-Präsident. Und darum ist wichtig, dass wir unseren Platz finden, wo Gott uns hingestellt hat. Und an dem Platz all das tun, was Gott an Möglichkeiten uns anvertraut hat. Und die Jedida steht in der Bibel drin als eine Frau, die ihre Aufgabe entdeckt. Sie tut das Kleine, das Naheliegende, das Übersehene. Und sie klagt nicht, sie schimpft nicht über die schlimmen Zeiten. Sie schreit nicht, wie böse die anderen sind. Damit ist die Welt noch nie anders geworden, indem man sagt, wie die Väter versagt haben. Sondern sie handelt positiv und sie wirkt. Und dann merken wir, was gibt es? Es gibt eigentlich nichts Größeres, als dass man einen jungen Menschen für seine zukünftigen Aufgaben zurüsten kann. War mein erster Punkt. Uns sind enge Grenzen gesetzt. Zweitens, man muss sich freistrampeln. Man muss sich freistrampeln. Was uns immer wieder Schwierigkeiten macht, ist, dass wir das Amt finden, wo wir wirklich etwas tun können. Wir unterliegen auch hier dem Druck, dass vom Urteil anderer aufgestellt wird, die zu uns sagen, was hast du geleistet? Keiner von uns ist davon frei. Wir wollen ja auch in den Augen der Menschen in ihrem Urteil was gelten. Die Jedida musste sich freistrampeln vom Urteil der anderen. Und dann musste sie das erkennen, mit den engen Grenzen, in denen sie lebt. Sie kann nicht viel verändern, sie will viel verändern. Vielleicht hat sie das oft bewegt im Gebet, dass ihr Mann sich doch noch bekehrt. Sie hat es nicht machen dürfen. Das ist übrigens ganz selten. In der Ehe lernt man nichts voneinander. So wie man sich verlobt hat, bleibt man. Die Ehe ist am wenigsten geeignet, einander zu erziehen. Wenn das vorher nicht klappt, klappt es nachher erst recht nicht. Die Jedida muss auch das erfahren. Sie kann es nicht verändern. Albert Schweitzer hat ja einmal das große Bild geprägt, dass die Weltgeschichte einem Karren ähnelt. Einem Rad, das sich dreht, immer weiter dreht. Und da will sich einer in dieses Rad hineinstemmen und es aufhalten und das Rad geht zermalmend über ihn hinweg. Du kannst die Weltgeschichte gar nicht ändern und aufhalten. Er hat seinen Dienst so verstanden, wenn er nach Lambarene ging, ich möchte mein Leben in den Speichen zerfetzen lassen. Die Weltgeschichte wird über mich hinweggehen. Ich werde nicht einmal in Afrika und in Gabun die Verhältnisse am Ogowe-Fluss ändern können, aber ich will wenigstens meinen Leib zerfetzen lassen vom Rad der Weltgeschichte. Der Lauf der Weltgeschichte wird so pessimistisch gesehen. Und es mag sein, dass Albert Schweitzer recht hat. Nur eins ist dabei übersehen, dass jeder von uns einen Platz hat, den Gott ihm zugewiesen hat, wo er nicht zerfetzt wird. Wo er ganz klein, unscheinbar einen Dienst tun darf. Da ist zuerst nötig, dass sie sich frei machen von dem Modegeschwätz der Tage, von den Verhältnissen, von dem, was andere sagen. Die Jedida hat Mut. Sie konnte mit ihrem Mann nicht drüber reden, wie sie ihr Kind erzieht. Aber sie schwimmt gegen den Strom. Und ich möchte schon sagen, wenn heute Menschen mit Gott in unserer Zeit anders leben und sagen, und ich lebe so, wie Gott es mir aufgetragen hat, dass sowas Wunderbares, wo Sie nicht fragen brauchen, was kommt dabei heraus. Gott wird Frucht geben, die erstaunlich ist und die groß ist. Und dann ist uns das größte Ziel, das wir haben für unsere Kinder, dass sie in der Furcht Gottes aufwachsen. Und keine Menschen werden, die sich über Gott emporschwingen. Das hat die Jedida bei ihrem Kind fertiggebracht. Erziehung bleibt immer ein schwieriges Unternehmen. Und wahrscheinlich ist gar nicht viel möglich in der Erziehung. Wir behalten ja unsere ganzen Eigenschaften doch somit wie wir geboren wurden, bleiben sie immer wieder. Was kann man einem schon abgewöhnen? Wenn einer großzügig ist, wird er nicht zur Pünktlichkeit erzogen werden können. Wenn einer Spätaufsteher ist, der wird halt spät aufstehen, auch wenn man ihn noch so anschimpft. Es gibt so viele Dinge, die nutzlos sind in der Erziehung. Wir sollten auch unseren Kindern gegenüber vielleicht viel liberaler sein an all den Stellen, die in der Mentalität begründet liegen. Aber sie möchte dieses Kind vor den lebendigen Gott stellen, und das ist die Mitte der Erziehung. Das soll am heutigen Tag uns wieder groß werden, dann können wir nur Kinder wirklich in dieses Leben hineinführen, wenn wir ihnen sagen, nur mit dem lebendigen Gott, den musst du kennen. Sonst bist du arm und leer. Nur wenn du einmal vor Gott stehst und er dich annimmt, bist du ein Reicher. Es geht nicht um Kontobücher und um Berufserfolg und um Zeugnisse. Ich bin oft bedrückt, wie selbst in christlichen Familien Kinder in einen Stress hineingejagt werden. Ob sie diese oder jene Prüfung und jenes Examen leisten, ist das wirklich wichtig? Ist doch überhaupt nicht wichtig. Braucht doch nicht mal ein Abitur, um in Baden-Württemberg Ministerpräsident zu werden. Was ist das wichtig? Sondern dass einer was kann, ist doch wichtig. Und dass Gott einen Menschen begabt. Was haben wir für eine komische Denkordnung, wo man den Kindern den Rücken bricht? Die Mutter Jedi da hat doch den Jungen nicht mit all ihren Leitbildern und Ideen befrachtet, sondern sie hat ihn bevollmächtigt zum Leben, dass er etwas tun kann. Und da ist wichtig, dass unsere Kinder in der Gegenwart Gottes aufwachsen, in der Sonne, die Gott scheinen lässt über diese Kinder. Ich möchte noch einmal zurückblenden, warum Martin Luther so viel gewarnt hat vor den guten Werken. Irgendwo kommt ja der Punkt, wo man sagt, warum ist eigentlich Luther so gegen die guten Werke gewesen? So wichtig, dass man gute Werke tut. Sie haben doch viel zu wenig gute Werke getan. Man müsste ja viel mehr tun. Luther hat deshalb so davor gewarnt, nicht weil er dagegen war, dass Gutes geschieht in der Welt, wo so viel Hässliches gemacht wird. Sondern weil er sagt, es wird zu viel kopiert. Die Heiligen werden nachgeäfft. Und dann sitzen sie alle in den Klostern drin und dann singen sie rund um die Uhr Halleluja, statt dass sie im Leben ihren Mann stehen. Das war ihm wichtig. Und er sagt, jeder hat eine verschiedene Platzanweisung. Und wenn ich es im Originalton Luther zitieren darf, dann sagt er, die Sonne scheint über alle. Über den Bauern und über den König, über die Rosen und über die Dornen, über das Schwein auf der Hintergasse und über die schönen Mädchen. Alle leben von der Sonne. Alle können nur in ihrem Licht wirken. Darum ist so wichtig, dass ich mein Leben begreife aus der Gegenwart und Fülle des schenkenden Gottes, der mir Reiches geben will. Das ist der Mittelpunkt der Erziehung. Und Johann Albrecht Bengel nannte es das solarische Traktament. Solarisch. Kennen Sie vom Solarium? Aber nicht mit so einer Glühbirne, sondern von der echten, strahlenden Sonne. Wie freue ich mich für unsere Konfirmanden, dass heute die Sonne wieder rauskam. Aber wenn das in ihren Kinderstuben passiert und wenn das eine Mutter heute kann, dass sie den Kindern etwas von der Gottesfreude sagt, nicht bloß vom Strahlenwert im Boden was erzählt, sondern was erzählt von der strahlenden Wärme Gottes, dass manche unheilvollen Strahlen wunderbar überwindet, wo man nicht in der Sorge lebt. Ich bin in einem solchen solarischen Traktament aufgewachsen, auch in den schrecklichen Jahren des Hungers und der Zerstörung unserer Stadt. Wir haben als Kinder nicht viel empfunden und vielleicht ging es Ihnen in Ihrer Kindheit ähnlich durch manche andere Not, weil man gesungen hat und gedankt hat und wusste, dass man unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Das hat die Jedi da mitgegeben. Auch wenn sie nur die kleine Rolle des unbedeutenden Schauspielers ausfüllt, sie spielt sie und sie spielt sie wunderbar. Sei treu an deinem Platz. Jetzt noch ein letztes. Es kommt viel dabei heraus. Das mit den Kindern ist genau getimt. Sie brauchen gar keine Unruhe haben. Es klappt alles. Noch 5 Minuten haben wir, dann können wir erst weitermachen. Deshalb noch müssen wir hören. Es kommt viel dabei heraus. Man kann unter Christen oft die Frage nach dem Erfolg wegschieben und sagen, ist das überhaupt wichtig, ob was dabei herauskommt? Nun, das ist schon wichtig. Wenn meine Frau nur in der Küche stehen würde, weil vielleicht manche doch meinen, das Spülen müsste ihr ganz gewaltige Lustbefriedigung geben. Oder das Rutschen auf der Treppenhaustreppe, das gibt's noch nie. Und das Umpacken der Windeln hat sicher noch keine Mutter in sich erfüllt und beglückt. Was ist denn das, was herauskommt? Ich muss schon wissen, was kommt heraus. Und für manche Eltern ist das eine Not, wenn man dann erleben muss, dass die Kinder böse Wege gehen. Was kommt dabei heraus? Ich kann meinen Erfolg nicht messen. Und ich will das ganz deutlich auch zu denen sagen, die meinen, ihre Arbeit an den Kindern sei verloren. Kein Gebet, das sie für ihr Kind gebetet haben, wird vergeben sein. Das war nicht nur bei dem Augustin so, wo das Bischof Ambrosius oder Mutter Monika sagte, sondern das ist wirklich so, weil Gott hört. Tatsächlich müssen unsere Kinder manchmal erst selbst erfahren, welch Unheil es bringt, den lebendigen Gott zu verlassen. Deshalb wollen wir das Erfolgsrezept dieser Jedi da nicht bloß neidisch nachäffen, sondern wir sollen wissen, dass das das Ziel unserer ganzen Arbeit sein muss. Es muss was rauskommen. Und Eltern dürfen unglücklich sein, wenn sie sehen, dass ihre Kinder andere Wege gehen, wenn sie sich von anderen Leitbildern leiten lassen und von anderen Zielen, die ihr Leben nicht füllen können. Ich möchte noch einmal an die Jedi da erinnern und an ihren nicht vorhandenen Einfluss am Hof. Sie hätte sich sicher doch auch in diese großen Hofaktivitäten hineinnehmen lassen können. Da waren sicher große Gesellschaften zu geben. Dort wurden Feste gefeiert, wurden Reden gehalten, wurde viel gewirkt, Resolutionen wurden gefasst. Was läuft nicht alles im politischen Leben? Papier wird gedruckt, vollgeschrieben, Terminkalender sind gedrängt voll und die Termine werden abgespult. Das alles war plötzlich unwichtig. Und jetzt möchte ich Sie gerade bitten, dass Sie in Ihrem Leben einmal überprüfen, auch die Väter, was wichtig ist. Dann ist ein Spaziergang mit Ihren Kindern vielleicht wichtiger. Solche Dinge, die merke ich ja bei mir selber. Und nicht eine grenzenlose Aktivität, weil man selber meint, das sei jetzt gerade dran. Und ich will bitten, Herr, gib mir heute die Weisheit zu erkennen, was nötig ist. Es ist schlimm, dass wir so gerne die Rollen nachäffen. Dann sitzen heute Ledige unter uns, die sagen, ach, wäre ich doch Mutter. Wer weiß denn? Sie wären wahrscheinlich nicht das geworden, weil Gott sie nicht dahingestellt hat. Sie müssen in ihrem Leben immer sehen, wo stellt mich Gott hin? Was gibt er mir? Ich kann das nicht mit eigener Kraft erzwingen, sonst wird das doch falsch. Sondern ich weiß, wie verborgen und unscheinbar auch die Rolle sein mag, die mir zugewiesen ist. Vor der großen Rolle will ich nicht zurückschrecken. Aber ich will im Kleinen treu sein. Mein Amt hier lebt nicht vom Predigen, sondern vom Besuche machen. Das wissen Sie. Es ist immer die Treue im Kleinen, die unser Amt groß macht. Dann lesen Sie im Neuen Testament von den Hirten auf dem Felde, die dort das große Ereignis gesehen haben von Bethlehem und vor der Krippe standen und dann wieder zurückkehren an ihre Hürden. Dass die wieder zurückgehen an ihre kleine Rolle und dort weitermachen, das ist Evangelium. Da wird Gott geehrt. Nicht, weil die Hirten so wichtig sind und nicht, weil Schafmist so wichtig ist und nicht, weil Wolle wichtig ist, sondern weil Gott sich im kleinen Dienst verherrlichen will und weil er uns den Platz zuweist, den wir haben sollen. Und eine Maria, die Jesus gebärt, den Gottessohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, geht wieder zurück und steht in Nazareth in der Küche drin. Das evangelische Marienverehrung. Ich habe nichts dagegen, wenn Frauen in unserer Welt große Ämter haben. Wir Männer wissen sowieso eine ganze Menge, was Frauen besser können als wir. Aber das Wichtigste ist, dass wir daran denken, dass wir alles, was wir sind, nur durch das sind, was wir durch das Opfer Jesu werden. Der macht uns erst für, der hält uns erst für brauchbar, tauglich und wertvoll und wichtig. dass wir unsere Leiber darbringen können als Opfer für ihn. Zum Schluss möchte ich nur erinnern an das kleine Dienstleben Jesu. Nur 3 Jahre Galiläa und 3-mal Besuch in Jerusalem, das war alles. Und für Gott verströmt, den engsten Raum gefüllt mit Treue. Darin liegt das Geheimnis eines reichen Lebens. Amen. Und nun singen wir 423, das Himmelfahrtslied 423, Vers 1, 2 und 5. 423, 1, 2 und 5. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns Aufgaben zugewiesen und wir wollen dir danken, dass du uns für würdig und für brauchbar hältst. Hilf uns doch, dass wir nicht das übersehen, nur weil es manchmal nicht in unsere Erwartungen passt. Du kannst den unscheinbarsten Platz erfüllen und Großes wirken. Und wir möchten dich heute bitten, dass du uns Gelingen schenkst in diesen Aufgaben, die wir haben, auch im nächsten Umkreis, in unseren Familienbeziehungen, in unserer Nachbarschaft, in den Begegnungen hin und her. Gib uns dazu auch deine Liebe ins Herz und vergib all das, was wir falsch machen. Wir versündigen uns ja so oft und tun Unrecht. Darum bitten wir dich, Herr, dass auch über unseren Familien dein Segen ruht. Und gib du den jungen Mädchen heute wieder mehr Freude an diesem Amt, das von dir unter einem besonderen Segen steht. Wir möchten dich auch für unser Volk bitten,
über der Blutschuld, die so viele Frauen belastet und Männer, die mit daran schuld sind, an der Tötung des ungeborenen Lebens. Zeig uns, wie wir helfen können, wie wir ermutigen können, dass wir nicht verachten und richten, sondern helfen. Dass Menschenleben vor dir auch sich entfalten kann. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Sie brauchen heute die grünen Notizenzettel, wenn Sie sie noch nicht haben. Wir haben nämlich über Pfingsten keinen zweiten Gottesdienst. Schulferien. Schulferien, immer vorsichtig. Grüne Notizenzettel nachher mitnehmen, damit Sie informiert sind. Alles Wichtige steht dort drauf. Hinten auf dem Simson unter der Empore am Gang ganz hinten, nicht bei den Gesangbuchschränken, da liegen nochmal Plakate zur Hofacker-Konferenz. Einladungszettel, die sind vorne bei den Ablagen. Ich möchte Sie dazu nochmal darauf aufmerksam machen. An Fronleichnam in der Liederhalle ist die Stuttgarter Konferenz. Ist immer so schön, wenn ich Besuche mache, dann sagen manche Leute, also ich muss ja staunen, die Hofacker-Gemeinde, die macht ja manche Aktivitäten, so große Konferenzen. Also das sind nicht wir, sondern unsere Brüder und Schwestern. Aber darum gehören wir trotzdem zusammen. In der Dobelstraße 14 ist der Haushaltsplan unserer Gemeinde für 1986 eine Woche lang öffentlich ausgelegt. Das ist in einer Körperschaft öffentlichen Rechtes schön, dass alles öffentlich und durchsichtig ist. Wir freuen uns, wenn jemand Interesse hat, hineinzublicken, was in der Ortsgemeinde läuft. Wir haben Ihnen heute diesen gelben Zettel ausgeteilt, diesen kleinen Freundesbrief der christlichen Fachkräfte. Am 21. Mai werden nun die Minzelmais von Frankfurt abfliegen. Ich freue mich, wie Sie auch diesen Dienst mittragen und dran denken. Heute wurde nun Bernhard Möck in Echterdingen schon im Gottesdienst verabschiedet. Wir haben gestern einen Abschiedsabend der Gemeinde Echterding gemacht, obwohl das Visum immer noch nicht da ist. Es wird ja ganz schwierig, in die dritte Welt zu kommen. Leichter als Asylant nach Deutschland zu kommen, natürlich viel leichter als dorthin zu kommen. Sie haben kaum ein Recht, selbst wenn Sie helfen in diesen wichtigen, gesuchten Berufen. Wir sollten das in unser Gebet nehmen, dass Gott die Türe auftut. Auch unser Bernhard drängt natürlich jetzt. Wenn man so da sitzt und wartet, man möchte endlich zur Entfaltung kommen, seine Rolle spielen können, die dort ist. In Pucallpa, das ist ja ganz draußen im Urwald, es ist eine Stadt von 100.000 Einwohnern, aber natürlich so richtig in den Fluss hineingebaut, eine Indianerstadt. Er wird von dort, von der Missionsstation, die 15 Kilometer von Pucallpo entfernt liegt, von der Schweizer Indianermission, dann in den Stämmen der Indianer arbeiten und versuchen bei der Rinderzucht, das ist ein ganz schwieriges Problem, in der Selva, im Tiefland von Peru, Rinderzucht zu treiben, bei der Hitze unsere schwarz-weißen Kühe halten es da nicht aus und da müssen ganz besondere Züchtungen werden probiert, die dann wieder auch von den Insekten Krankheiten bekommen. Also tragen Sie diesen Dienst mit. Mich freut es auch, wenn Sie immer wieder da Verbindung halten mit denen, die wir aussenden. Unser Opfer heute ist für Ruth und Willi Ehret. Ich habe sie ja noch im März besucht. Und nun kam die Nachricht, Ende April, 24. April, ist die Stefanie geboren, die zweite Tochter. Ich habe die Ruth Ehret ein wenig bewundert. Sie hat ja das Problem, dass sie den falschen Rhesusfaktor haben und da ist eine Geburt immer etwas kompliziert. Und sie haben 400 Kilometer zum nächsten Krankenhaus.
Und das sind ja andere Straßen als bei uns, aber sie hat das so im Glauben getragen, dass ich manchmal denen wünsche, die hier vor den Strahlen Angst haben, sie hätten diesen festen Glauben, dass sie sagen, das wird Gott schon richtig machen. Das habe ich ihm hingelegt und er hat mir dieses Kind geschenkt und es ging, wie wir hören, alles gut. Wir wollen heute mit unserem Opfer den Dienst von Willi Ehret und seiner Frau mittragen, die als Landwirtschaftsingenieure in Nordnigeria sind, dort mit der SIM-Mission, der größten amerikanischen Mission, dieses Landwirtschaftsprojekt durchführen. Wöchentlich werden 15.000 Küken ausgebrütet. Das schafft der Willi Ehret nicht allein in seinem Bett, sondern das sind große Brutmaschinen, das wird eine tolle Überwachung, läuft da auch, dass das alles hygienisch einwandfrei läuft. Und dann wird den Bauern in den Dörfern, werden die billig und günstig verkauft. Und überall in Nordnigeria sind die Hühner nun eingeführt worden und tun einen großen Dienst, um die Ernährungssituation der Bevölkerung zu verbessern. Wenn es pro Woche 15.000 Küken gibt, dann können Sie sich ausrechnen, dass das in 4 Jahren, wie jetzt Willi Ehret schon draußen ist, eine ganze Menge ist, was er dort mit aufbauen durfte. Und da wollen wir mithelfen, dass dieser Dienst im Rahmen der Mission geschehen kann, also ein Zeichen des Glaubens. Am nächsten Samstag feiern Erna und Karl Mozart, goldene Hochzeit, unsere Lieben da hinten. Wir freuen uns mit Ihnen. Wolfmadenstraße in Vaihingen. Treue Glieder unserer Gemeinde. Ich darf Sie alle einladen zum Gottesdienst um 13.30 Uhr. Dieser Tage hat bei einem alten Geburtstag mir einer gesagt an der Glastüre, etwas haben Sie doch vergessen. Sag, was denn? Meine goldene Hochzeit. Da sage ich, nach der gucke ich nicht. Das weiß ich ja nicht, ob Sie da gratuliert oder betrauert sein wollen. Da müssen Sie schon selber kommen. Und ich freue mich über jedes Jubelpaar, das sagt, wir machen einen Festtag draus oder einen Gottesdienst und wir wollen Gott danken für die 50 Jahre. Also wir haben in den Registern auch das ja alles nicht drin. Wir haben das nicht in den Registern. Viele kommen ja und die haben irgendwo geheiratet. Wir haben ja nur ihre reinen Personalien, wie sie beim Einwohnermeldeamt sind, aber ihre Traudaten haben wir nicht. Darum müssen Sie uns selbst darauf hinweisen und wir freuen uns wie immer wieder, wenn auch das mit einem Gottesdienst gefeiert wird. So, und jetzt ist genau die Zeit, 12 Minuten nach Predigtschluss, wie vereinbart. 370, wir singen noch das Lied 370.
was wir in den letzten Wochen eingeübt haben und wollen damit vor allem den Müttern, aber allen, die heute im Gottesdienst eine Freude machen. Das Lied, das soll auch einfach der Freude und der Dankbarkeit darüber Ausdruck geben, dass Jesus immer bei uns ist. Es heißt, Herr Jesus, du bist überall bei mir, du bist mir niemals fern und darum danke ich dir. Ich weiß, du hast mich gern und wir haben noch mehr Grund, uns zu freuen, weil Jesus für uns sorgt. Deshalb loben wir ihn und weil wir uns auf ihn verlassen können und er uns Mut macht, deshalb singen wir ihm zur Ehre. Und unser Wunsch ist, dass dieses Singen auch mit ihnen geht, auch in den Alltag und sie da auch drüber froh sind und froh werden, dass Jesus bei ihnen ist.
Also das war toll. Ich schlage ja immer vor, dass ihr noch öfter kommt. Oh, das ist herrlich, wenn er so lacht. Das gibt ein schönes Foto nochmal für unsere. Ja, so müsst ihr lachen. Jetzt wird's richtig. Das gibt es schön. Ja, sagt's immer der Frau Weber, ihr wollt öfter hier singen, denn wir drüben, wir halten es nicht aus, wenn er nicht öfter kommt. Das wäre so schön. Auch ohne Blumen dürft er kommen. Ja, tolle Sträuße. Hast die alle selber gepflügt im Wald oder wo? Also das Geheimnis wollen wir doch noch lüften. Die lieben Fräulein Meyers aus Untertürkheim, wo sind sie denn? Frau Meyer, da verstecken sie sich wieder. Jetzt wollen wir doch noch. Bis vorgestern haben sie noch Glatteis im Gewächshaus gehabt, gell? Und dann kam der Sturm und aller Hagel wieder drauf und dann die ersten Blumen, die sprossen, obwohl jetzt die Blumengeschäfte auf dem Großmarkt reißen sie alles weg. Frau Meier sagt, das muss er aufheben für Hofacker. Frau Meier, vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir es immer so gemacht, dass ihr das nachher, nach dem Segen, euren Müttern bringt. Jetzt manche kriegen da ja 4 oder so, das ist natürlich toll. Oder 5. Aber ich habe gedacht, dann muss die Mutter so viel Vasen immer leeren und umändern. Jetzt wäre es doch schön, wenn ihr der Mutter bloß einen bringt. Müsst ihr euch halt absprechen. Und da seht ihr in der Kirche auch welche,
die sich mindestens so verdient gemacht haben um euch wie die Mütter. Zum Beispiel Fräulein Kurm oder so, die muss auch noch einen Strauß kriegen. Aber wenn die jetzt wieder 5 kriegt, wenn die schon eine hat, guck doch nach irgendeiner Frau, ob die Mutter ist oder nicht, gell? Und drückt ihr dann euren Strauß in die Hand, wenn deine Schwester schon deine Mutter einbracht hat, gell? Und die Mutter weiß, die eine Blume ist von dir und die Tulpe von deiner Schwester, gell? So, jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.